Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast-Streamgestöber, wo wir mal einzeln Filme und Serien besprechen und mal ganze Streaming-Phänomene uns anschauen. Und heute ist eher Zweiteres auf dem Programm, würde ich sagen. Wir stellen uns heute nämlich die Frage, warum ist eigentlich True-Crime-Unterhaltung bei Netflix und Co. so enorm beliebt und folgerichtig auch eigentlich so erfolgreich? Ich bin Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh und ich habe normalerweise mit True Crime, würde ich sagen, nicht so viel am Hut, wenn ich mir mein Streaming-Verhalten so anschaue. Nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich, warum sich so viele Menschen davon begeistern lassen. Und deshalb habe ich mir die größte Kriminalistin der Moviepilot-Redaktion eingeladen und begrüße heute an meiner Seite Chefredakteurin Jenny Jecke. Hallo Jenny.
Hallo Esther, ist jetzt der Untertitel des Podcasts. Jenny, warum bist du so krank und guckst dir das an?
Du willst ja hier nichts vorwegnehmen, irgendwelche Werturteile fallen, das wollen wir hier nicht, denn wir wollen hier ein Phänomen erforschen.
Okay, dann bin ich dabei.
Und genau das tun wir jetzt. Also wir wollen heute demnach ein ganzes Subgenre erforschen und das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja enorm populär geworden, True Crime. Damit ihr wisst, was wir heute ein bisschen mit euch vorhaben, stelle ich euch vielleicht einfach am Anfang mal den Fahrplan vor. Wir wollen natürlich erstmal definieren, was ist True Crime überhaupt, dann so ein bisschen uns anschauen, wie ist das entstanden, wie ist es denn immer weiter aufgekommen. Vielleicht auch natürlich die Frage ganz im Zentrum, warum schauen sich viele das gern an, warum ist es erfolgreich, dann noch ein bisschen auf Netflix gucken, die das ja sehr populär noch weiter verbreitet haben. Gibt es da eine Strategie dahinter für die Veröffentlichung? Warum gibt es da wirklich so viel, was fast wöchentlich erscheint? Und dann natürlich auch ein paar erfolgreiche True-Crime-Beispiele uns anschauen, näher unter die Lupe nehmen. Was greift da? Was hatte Erfolg? Und ja, vielleicht auch noch euch ein paar Empfehlungen am Schluss mitgeben, was man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man das mal ein bisschen für sich entdecken möchte. Und hoffentlich dann die Frage am Ende beantworten, Jenny. Was True-Crime uns gibt. Wenn ihr Lust habt, da auch ein bisschen mitzureden oder uns eure Meinung zukommen zu lassen, denn egal wie tiefenpsychologisch Jenny heute wird, gibt es natürlich da auch immer persönliche Motive zu, dann schickt uns die natürlich gerne zu, da sind wir immer freudig, eure Antworten und euren Senf dazu zu hören. Und dann gebe ich jetzt hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor und dann kann es direkt losgehen.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Jenny, True Crime. Fangen wir mal ganz basal an.
Ich fühle mich hier in dem Podcaststudio wie bei der Polizei in dem Vernehmungsraum.
Es ist ja auch hier so ein Glas bei uns drin, fast wie so ein Einwegspiegel, aber man kann durchgucken immerhin.
Ja, wer beobachtet mich da heimlich, prüft, was ich hier sage und ob das geistig gesund ist, was ich hier von mir gebe, wenn ich True Crime schaue.
Die Handschellen habe ich ausnahmsweise weggelassen, Jenny nicht an den Tisch gekettet, damit sie schreiend aus dem Studio rennt.
Ausnahmsweise, sonst immer Standard bei Streamgestöber.
Bei meiner Chefin traue ich mich das nicht.
Ist ja jetzt auch eine Folge von Crime-Gestöber.
Oh ja, das finde ich gut. Crime, willkommen bei Crime-Gestöber. Also, wir gucken uns True Crime an. Das heißt übersetzt wahre Verbrechen, ganz basal erstmal, ist ein Untergenre, würde ich sagen, von Thriller- und Krimi-Unterhaltung im weitesten Sinne, aber natürlich mit dem besonderen Dreh, weil diese Krimis, die darin erzählt oder aufgerollt werden, immer keine ausgedachten Verbrechensgeschichten sind, sondern immer einen wahren Kern enthalten, echte Personen, die dazu existierten. Und ja, so steht hinter jeder True-Crime-Unterhaltung in Film- oder Serienform eine wahre Begebenheit mit Tätern und Opfern und Täterinnen und Opfern. So, und da haben wir häufig natürlich Mordfälle, weil das schlimmste Verbrechen ist wahrscheinlich für die meisten schon der Mord. Am besten Serienmorde, Serienkiller, die das gleich mehrfach getan haben.
Yes!
Aber natürlich auch andere Straftaten zählen zu True Crime. Ich fand es ganz interessant, als erster soll nämlich Edmund Pearson im Jahr 1964 diesen Begriff definiert haben, der in seinem Vorwort zu Truman Capotes Kaltblütig, oder in Cold Blood, wie es im Original heißt, das geprägt hat. Das Buch habe ich immerhin gelesen. Ich weiß nicht, ob ich sein Vorwort damals gelesen habe.
Hast du auch die zwei Filme gesehen, die das adaptieren? Einerseits der mit Philip Seymour Hoffman und andererseits der ohne Philip Seymour Hoffman.
Ja, habe ich damals, als ich das Buch gelesen habe, dann beide geguckt. Hat mich dann interessiert, die Lektüre. Genau. Und der Capote gilt natürlich auch so ein bisschen als Gründer dieser Gattung, da er dieses Buch im non-fiktionalen Bereich aufmacht, aber dann über diese Morde der Farmerfamilie Clutter schreibt, indem er eigentlich richtig rekonstruiert, was da damals passiert ist in Kansas 1959. Und deshalb ist der Untertitel dieses Buches dann auch wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Und ich finde, das fasst eigentlich schon ganz gut zusammen, was True Crime sein soll oder sein kann in den Köpfen vieler. So eine Tatsachenerzählung, die dann als Thriller aufgemacht wird. Aber Jenny, würdest du sagen, da gehört noch viel mehr dazu? Man hat ja jetzt auch unterschiedliche Genres wie True Crime als Drama, also als schon fiktive Erzählung mit Schauspielenden, die dann natürlich sich an wahre Begebenheiten halten. Und man hat True Crime Dokumentationen, die dann wirklich sagen, wir wollen hier ganz exakt aufrollen, ohne irgendwelche nachgestellten Szenen, was damals passiert ist.
Also ich glaube, es gibt in deiner Erzählung schon ein ganz wichtiges Wort, und zwar die Wahrheit, die wahre Wiedergabe der Ereignisse. Und ich glaube, wenn man das anschaut, kann man sich auch so ein bisschen die verschiedenen Subgenres des True Crimes aussuchen, die es so gibt und vielleicht auch innerhalb dieser Subgenres noch mehr Subgenres finden von True Crime, weil Wahrheit ist eine Sache schon bei Capote und auch insbesondere dann bei seinem zweiten True Crime in Anführungszeichen Roman kam ja auch schon Kritik auf, dass er zu viel fiktionalisiert an der Geschichte. Also ich würde sagen, grundsätzlich kann man bei unserem heutigen Medienangebot, wenn ich jetzt erstmal nur auf bewegte Bilder eingehe, unterscheiden zwischen Spielfilm und Serien, die Geschichte quasi entsprechend eines narrativen Rahmens erzählen und Dokumentation, wo direkt Leute zu Wort kommen zum Beispiel, aber auch wo Reenactments eine wichtige Rolle spielen, also zum Beispiel das Nachspielen von realen Geschehnissen. Da ist ein Film ganz, ganz wichtig, der das geprägt hat, ein Filmemacher, mit dem ich auch persönlich große Probleme habe, aber der enorm populär ist als Dokumentarist. Und zwar kam 1988 der Film The Thin Blue Line raus von Errol Morris. Aha. Der gilt ja auch als einer der großen Dokumentarfilme unserer Zeit. Da ging es um einen mutmaßlich zu Unrecht zu Tode verurteilten Mann. Und der hat 1988, der Filmemacher Errol Morris, schon damals Reenactments in seinem Film eingesetzt. Er hat Philip Glass geholt, um den Soundtrack zu machen. Also er hat im Grunde Spielfilmmittel eingesetzt, um Wahrheit zu rekreieren, wenn man so will. Und das war stilprägend. Und ich würde sagen, kann man noch heute sagen, wenn man sich irgendwie jede drittklassige True-Crime-Dokumentation auf Netflix anschaut, und da kommt ja jede Woche eine gefühlt, dann ist die in der Regel noch in dieser Tradition von Errol Morris Dokumentation. Das ist das, was wir heute sehen, wenn wir uns True Crime Dokumentationen anschauen, so die Basic Doku, Talking Heads. Leute, sie waren eine ganz normale Familie. Sie hatten einen wunderschönen Vorgarten, ein wunderschönes Einfamilienhaus. Und dann eines Nachts hat der Mann die Frau erschlagen. Meistens sind ja Frauen die Opfer, dazu komme ich noch in den Geschichten. Das ist so der Standardablauf. Und davon getrennt gibt es eben die Fiktionalisierung dieser Geschichten in Form von Spielfilmen und Serien. Da gehört das wahrscheinlich erfolgreichste, was Netflix in dieser Hinsicht jemals produziert hat, dazu, nämlich Monster, The Jeffrey Dahmer Story, wie auch immer. Eine der erfolgreichsten englischsprachigen Serien aller Zeiten bei Netflix, was so die reine Watchtime und die Aufrufe angeht. Das heißt, da wird ein Schauspieler gecastet, um diesen Serienmörder Jeffrey Dahmer zu spielen.
Evan Peters. Aus American Horror Story. Zufall.
Genau. Und dazu gehört natürlich auch die Fortsetzung, die auch einer der Gründe ist, warum wir heute über True Crime reden, nämlich Monsters, Plural, die Menendez Brüder im Prinzip. Ich kann mir die Titel von diesen Serien nicht merken.
Ich glaube auch im Deutschen heißt der trotzdem Monster. Nur im Englischen hat er das S noch hinten dran.
Ja,
aber ihr findet es auf jeden Fall, wenn er Menendez beim Netflix eingibt.
Aber verwechselt das nicht mit der True Crime Dokus zu den Menendez-Brüdern, die Netflix quasi eine Woche später veröffentlicht hat.
Ja.
Also das ist das, ist ja auch die Content-Strategie von Netflix. Immer eine fiktionale Serie basierend auf einem True Crime-Fall und dann eine Dokumentation, die das noch ergänzt, damit du einfach für immer Netflix schaust. So. Und dann gibt's natürlich noch Filme, zum Beispiel sowas wie Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese oder Zodiac von David Fincher. Die gibt's quasi fast schon immer. Wahre Fälle, die verfilmt werden. Aber ich würde sagen, die populärsten Spielarten in unserer Streaming-Welt für das True-Crime-Genre in Bewegtbildformat sind Dokus und Serien. Und darüber hinaus, finde ich, sollte man auch nicht vergessen, dass es Podcasts gibt. So. Ich habe ja schon erwähnt, The Thin Blue Line, das war so der stilistische Vorgänger für alles, was wir heute haben in Sachen True-Crime-Dokumentation. Ich würde sagen, der Hype an sich, der richtige Mega-Erfolg dieser Geschichten ging 2014 mit dem Podcast Serial los.
Mhm. Da habe sogar ich schon von gehört.
Da hast sogar du schon von gehört. Da hat man auch viele Beispiele, was so dieses Genre ausmacht, nämlich einen relativ unbekannten Mordfall. Mhm. Das heißt, man stellt sich sofort Fragen. Ist jetzt nicht so, wenn ich einen Podcast über den Zodiac-Killer hören würde, wo es tausende von Podcasts schon gibt, Filme, Serien und so weiter. Und dann das Versprechen, dass man neue Informationen ans Tageslicht gebracht hat. Und einen ähnlichen Fall hat man auch dann 2015 in der Netflix-Dokumentation Making a Murderer, die auch bei der Kritik sehr positiv ankam. Was man nicht von der anderen Hype-Dokumentation im Jahr 2015 sagen kann, The Jinx bei HBO, die handelt von Robert Durst und seinen mutmaßlichen Verbrechen, die im Finale sein mutmaßliches Geständnis eingefangen haben will, wo hinterher rauskam, das wurde wahrscheinlich irgendwie zusammengeschnitten. So, was auch alle Probleme von True Crime schon andeutet. Aber das sind für mich so die Momente, wo ich sage, hier geht der Boom los.
Ja.
So, Making a Murderer, Serial und The Jinx.
Genau.
Und seitdem sind wir in den Fesseln von True Crime.
Also ihr merkt, wir sind schon ein bisschen angekommen bei der Frage auch, was hat eigentlich den Hype geschürt? Was hat auch dieses Phänomen befeuert? Ich kann mich noch genauer erinnern, ich habe mit meinen amerikanischen Freunden da irgendwie über diesen Podcast Serial geredet und sie meinten, du musst unbedingt hier mal diesen Fall gucken, Adnan Syed, nicht gucken, sondern hören ja damals noch. Und dann habe ich einfach, weil ich dachte, ich muss mal mich dahinter klemmen und rausfinden, was das ist, das durchgehört und konnte zumindest ein bisschen nachvollziehen, wie Leute sich da reinsteigern und dann vielleicht sogar selbst auf Spurensuche noch begeben, was da vielleicht von der Polizei übersehen wurde oder welche Aussagen irgendwie nicht zusammenpassen und war dann aber am Ende so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das hat ja gar keinen richtigen Abschlussende, sodass man denkt, man kommt jetzt irgendwo raus, wo man sagt, okay, da wurde jetzt der Richtige oder der Falsche überführt.
Willkommen in der True Crime Experience. Oh.
Genau, also ja, Podcasts, bleiben wir doch noch da noch ein bisschen. Gibt es da irgendwie Unterschiede? Wie hat sich das vom Phänomen dann weiterentwickelt?
Also ich würde differenzieren, oder ich sag gleich mal vorweg, ich bin auch True-Crime-Watcherin und Hörerin.
Ja.
Ich höre ein paar True-Crime-Podcasts, aber noch lange nicht so, wie das, glaube ich, richtige Hardcore-True-Crime-Fans machen. Ich höre zum Beispiel Zeitverbrechen sehr intensiv. Mhm. Da höre ich auch manche Folgen einfach wieder, einfach weil ich den beiden Menschen, ich mag die Stimmen, ich mag das Unheimliche und mag aber einfach die Art, wie sie miteinander sprechen. Aber ich glaube, so die berühmtesten True-Crime-Formate sind ein bisschen, sag ich mal, bunter als sowas wie Zeitverbrechen. Da gehört sowas dazu wie Mordlust oder lange Zeit Weird Crimes und so weiter. Also wenn man jetzt auch in die Top 10 von Spotify schaut, heute, da war da Plothouse, das ist eine relativ neue Produktion, auf Platz 1, die auch solche wahre Geschichten erzählt, unter anderem Verbrechen. Dann findet man sowas wie Mord auf Ex, auch True Crime verwandt, Dark Matters auch True Crime verwandt, Verbrechen von nebenan, Serienkiller, Mörder und ihre Geschichten. Und dann natürlich noch so amerikanische Hits wie Last Podcast on the Left und Morbid. Und ich würde differenzieren, es gibt einerseits die, sag ich mal, die Podcasts mit einem journalistischen, sachlichen Anspruch. Mhm. Und davon bin ich Fan. Mhm. Die haben meistens eher eine Recherche-Hintergrund, eine eigene Investigativrecherche vielleicht sogar, versuchen das in variierenden Spannungsgraden zu inszenieren. Also sowas wie Zeitverbrechen, da hat man eigentlich nur Menschen, die miteinander reden. Und dann gibt's aber auch so journalistisch recherchierte Podcasts, wo dann noch ein bisschen Musik kommt oder so. Oder wir versetzen uns jetzt zurück in das Jahr 1973.
Und da kommt so eine Geräuschkulisse von Filmen genau. Im Hintergrund.
Und dann gibt es, würde ich sagen, eher unterhaltungsorientierte Podcasts, die man so zum Zeitvertreib hört. Ach, hier sind 2 Minuten Matratzenwerbung, dann noch 2 Minuten Gags von uns und dann, so hat der BTK-Killer seine Opfer getötet. Und dann wieder Gags darüber, so um das aufzuleichtern, also zu lockern. Damit komme ich überhaupt nicht klar, das kann ich nicht ertragen, persönlich. Und dann gibt es die, die einfach so auf das, die einfach so einen unheimlichen Erzählungsdrang haben. Unheimlich im Sinne von, die versuchen, die Horrorstimmung, aufzubauen, meistens ein Erzähler und dann hast du ja mal das gemacht. Versuchen dich im Grunde zu fesseln wie ein Thriller. Die haben aber selten jetzt eigene Recherche oder so. Im Grunde werden da ein paar Bücher gewälzt oder auch nur der Wikipedia-Eintrag und es wird nacherzählt. So, das sind noch
alle bekannten Informationen einfach zusammengetragen, die schon irgendwie mal rausgekommen
sind. Genau, und in die Breite gedreht, damit man 10 Folgen draus machen kann. Das ist mein Eindruck. Ich persönlich mag die sachlicheren. Ich hasse die Comedy, also die Crime-Podcasts von Comedy-Menschen oder Leuten, die das so als, oder da habe ich persönlich immer das Gefühl, die reden über echte Opfer, als wären das Filmfiguren. Und das finde ich sehr unangenehm. Und diese Nacherzählungspodcasts finde ich okay, aber da hat man ja in der Regel einfach nur ein schreckliches Gefühl, mit dem man rausgeht und denkt, man wird gleich ermordet.
Gibt's denn für die Uninitiierten so eine Art Faustregel, dass man sagen kann, okay, dieser Podcast ist wahrscheinlich gut journalistisch recherchiert und der eher weniger, also über die Aufmachung hinaus, ob da jetzt Musik im Hintergrund läuft oder nicht?
Schwer zu sagen, aber man sollte immer schauen, wer macht den eigentlich. Das wäre immer mein Tipp. Es gibt Podcasts, wo schon in der Beschreibung steht, dass es Journalisten machen, dem würde ich grundsätzlich eher vertrauen, als wenn das ein Komiker macht.
Okay.
Nichts gegen Comedians. In jeder anderen Hinsicht bin ich großer Fan von Comedy-Podcasts, aber nicht, wenn sie über den Tod von Menschen reden.
Ja, okay. Ja, das ist doch ein guter Einstieg für die Podcasts, aber wir wollen natürlich auch wissen, ob jetzt die Serien geschaut werden oder die Filme oder eben auch die Podcasts gehört, glaube ich, läuft aufs Gleiche hinaus, diese Neugier auf das True-Crime-Phänomen. Warum schauen Menschen das? Warum ist das so erfolgreich?
Also ich kann ja erstmal von mir selber ausgehen,
ja, bitte,
weil ich frage mich auch manchmal. Also ich persönlich schaue das, glaube ich, aus dem einzigen Grund, warum. So, das ist das, was mich am meisten fesselt. Wenn ich jetzt so runterdampfe warm, schaue ich mir Dahmer zum Beispiel an oder die Menendez-Brüder-Serie bei Netflix oder den 100. Zodiac-Film und insbesondere David Finchers Zodiac, den ich halt toll finde, aber auch andere. Ich schaue das hauptsächlich, weil ich fasziniert davon bin, wie Menschen zu dem werden, was sie sind.
Die schlimmste Form dann, die dann am Ende bei rauskommt?
Genau. Ich habe aber auch mal geschaut, warum andere Menschen das schauen. Und eine der Oder das, was immer wiederkehrt als Begründung, es gibt da auch so ein paar Uni-Seiten, auf denen ich mich rumgetrieben habe, gerade englischsprachige, da wurde viel Spekulation natürlich in den vergangenen 10 Jahren, seitdem der Hype besteht, betrieben. Also Neugier auf die Beweggründe der Verbrecher ist im Grunde das, was ich meine, wobei mich schon eher interessiert, was hatten die für eine Kindheit zum Beispiel. Das finde ich super spannend. Ich gucke mir immer irgendwie eine Serienkiller-Produktion an und dann verschwinde ich für Tage in der Wikipedia-Seite von dieser Person.
So. Folgst jedem Link, wo der noch hinführt.
Genau. Und dann gibt es so das, was ich mal definieren würde als die allgemeine Sorge um die Gerechtigkeit und das Rechtssystem. Da gibt es berühmte Beispiele natürlich dafür. Making a Murderer ist eins der bekanntesten. Also Making a Murderer ist ja mit dem Impetus gedreht, hier ist etwas falsch gelaufen und der Podcast will auch mit und die Serie will mit dazu beitragen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und man schaut das und denkt so, wie geht das noch?
Wie konnte das passieren?
Wie ist unser System so weit gekommen? So, und das kann man auch eben zurückführen auf sowas wie die von mir erwähnte Aaron Morris Dokumentation, die denselben Impetus hatte und die auch dazu beigetragen hat, dass der Mann am Ende freigelassen wurde, um den es geht. Und dann gibt es aber noch tiefgreifendere Gründe. Neben dem Nervenkitzel, man schaut das natürlich, wenn ich jetzt eine Zodiac-Doku schaue, wie er neulich erst zu Netflix kam, schaue ich das, oh, wird die mir endlich zeigen, wer der Zodiac-Killer ist? Und natürlich wird sie das nicht, weil das ist immer so.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Denkst du, dass du jetzt eine Netflix-Serie, die über 10 Folgen von den Menendez-Brüdern erzählt, wirklich die Antworten liefern kann, deine Neugier zu befriedigen?
Nein, aber sie versprechen das ja immer. Tiefgreifend. Und das fand ich am faszinierendsten bei meiner Recherche zum Thema True Crime, ist, dass Evolutionspsychologen sagen, dass wir von solchen Geschichten angezogen werden, weil Mord, Vergewaltigung und Diebstahl schon seit der Zeit der Jäger und Sammler eine wichtige Rolle in unserer Gemeinschaft spielen.
Wer hat meine mühsam gesammelten Blaubeeren geklaut?
Genau. Ich will die True Crime Doku darüber sehen. Es liegt in unserer Natur, das habe ich aus einem BBC-Artikel, dass wir auf kriminelle Vergehen sehr empfindlich reagieren und wir wollen instinktiv das Wer, Was, Wann und Wo herausfinden. Noch tiefergehend, was das betrifft, ist eine interessante Erkenntnis, die hat sich aus mehreren Studien, aber auch Aussagen von bekannten Podcasts ergeben, die mal geschaut haben, wer hört eigentlich unsere True Crime Podcasts. Und da ist herausgekommen, dass das mehrheitlich Frauen sind, zwischen 70% und 80%.
Krass, hätte ich nicht gedacht.
Der True Crime Produktion werden, je nachdem, welcher Studie man glaubt, von Frauen konsumiert. Und das ist auch evolutionspsychologisch womöglich zu begründen, weil es ja auch um den Schutzgedanken geht, der eigenen Familie, aber auch so der Idee, dass Frauen womöglich angreifbare Elemente der Gesellschaft sind und sie schauen das und dann wissen sie womöglich, wenn sie mit dem Opfer vielleicht sogar die Befreiung erleben in der Geschichte, wie sie sich schützen können, wie sie rauskommen, was man nicht macht, um dem Verbrechen zum Opfer zu fallen.
Ich hätte es gesagt, es kann in zwei Richtungen ausschlagen. Entweder hat man noch mehr Angst, weil man weiß, was alles da draußen existiert, oder man versucht daraus zu lernen, anscheinend dann doch häufiger das zweite
noch
Element.
Noch mehr Angst ist dann was ich bei häufige Kritikpunkte notiert habe. Ich kann das aber insofern nachvollziehen, als ich auch eine Frau bin und das auch gucke. Mhm. Aber auch wenn man sich anschaut, wer hostet denn True Crime Podcasts, sind das eben häufig auch Frauen. Das sind auch bei den von mir erwähnten deutschen Podcasts häufig Frauen gewesen, sowas wie Mordlust oder Weird Crimes und so weiter. Und wenn man sich True Crime Produktionen bei Netflix anschaut, also Dokus, dann sieht man meistens irgendwelche strahlend lächelnden weißen Frauen, die einem schrecklichen Schicksal zum Opfer gefallen sind. Oder besser noch, selber Täterinnen geworden sind. Das ist das, was die Leute interessiert.
Okay.
Weil die Zielgruppe manchmal, glaube ich, ähnlich aussieht. Wie die Opfer und die Täter.
Mhm. Was ich manchmal so ein bisschen den Eindruck habe, aber vielleicht korrigiere ich mich, wenn ich da vom Gefühl her falsch liege, ist, dass viele, die sonst jetzt nicht so viel Filme und Serien schauen, schon True Crime schauen, weil das eine Art von gebildeterer Unterhaltung ist. Also im Sinne von, da steckt wirklich was dahinter, was in der Realität verwurzelt ist und deswegen hat's mehr Wert, in Anführungszeichen, als jetzt eine ausgedachte Geschichte?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich weiß nicht, ob es da sozioökonomische Studien dazu gibt. Aber was ich sagen würde, so aus Streaming-Dienst-Sicht, ist zumindest auch meine Erfahrung, dass man True-Crime-Produktion, insbesondere Dokus, weniger einfach wegschaut, weil da dieser Puzzle-Teil sehr wichtig ist. Also du musst zuschauen. Du musst aktiv damit
das ist nichts, was du nebenbei herlaufen lassen
genau,
kannst.
Genau, du musst es aktiv rezipieren und ist, glaube ich, ähnlich wie bei Horrorfilmen auch wichtig, dass du den Thrill des Ganzen miterlebst. Während ich, glaube ich, so etwas wie Bridgerton noch einfach laufen lassen kann.
Ja.
So.
Ja.
Und weil eine True-Crime-Dokumentation, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt so, ich habe noch nie irgendwas über den Zodiac-Killer gesehen und öffne jetzt diese dreiteilige, glaube ich, war es, Zodiac-Dokumentation bei Netflix, die mir am Anfang gleich sagt, wir werden wissen, wer der Killer ist. Und am Ende weiß man sowieso nicht, weil das alles nur uralte Reddit-Theorien sind, die da recycelt werden. Nicht, dass ich mich da viel aufhalte, aber vielleicht.
Vielleicht doch.
Aber da bin ich so, da werde ich schon, da werde ich quasi geteased mit einem der größten Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts, der nie aufgelöst wurde. Und das ist natürlich ein anderer, sage ich mal, Haken, an dem ich dann hänge, wie ein ärmlicher Fisch im Teich, um dran zu bleiben, sozusagen, als wenn ich jetzt irgendwas mit einem leichten Thema schaue.
Mhm.
So. Und vor allem dieses ist wirklich passiert. Das ist schon so ein Thrill. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Genre so populär ist. Ich glaube, es ist einer der Gründe, warum Streamingdienste so stark darauf setzen. Neben einem anderen Grund, nämlich, die sind einfach saubillig zu produzieren.
Ja, so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber ja.
Also saubillig im Vergleich zu anderen Dingen. Es gibt ja im Streaming-Geschäft einen Dokumentationsboom seit einigen Jahren schon. Also das ist in den USA regelrecht aus dem Boden geschossen. Seitdem die Streamer, würde ich auch so sagen, seit 2015, 2016 sowas intensiv bestellen, haben sich große Filmemacher wie zum Beispiel Alex Gibney quasi eine ganze Horden von anderen Filmemachern besorgt, die für ihre Produktionsfirmen Dokus machen. Und da gehört auch True Crime dazu. Und da gibt's schon verschiedene Strategien. Also die werden relativ günstig produziert. Es werden meistens eher Serien als Filme produziert, weil die Leute länger dranbleiben. Und diesen Streamingdienst wie Netflix will das ja.
Aber gleichzeitig hat man nicht diesen Sequel-Wahn, oder? Weil es ist ja dann eine abgeschlossene Erzählung häufig von, weiß ich nicht, 4, 5 Folgen, die eine Netflix-Serie dir sagt, das ist der Fall, jetzt bist du informiert.
Ja, also die Sequels haben bisher auch nicht funktioniert, würde ich sagen. Also die zweite Staffel von Making a Murderer hat nicht funktioniert. Mhm. Die zweite Staffel von Tiger King hat nicht funktioniert. Die zweite Staffel von The Jinx hat auch nicht funktioniert. Also die haben quasi so diese polarisierende Aufmerksamkeit auf der ersten Staffel, wo im Finale einfach alle wahnsinnig werden, so. Und dann ist es aber auch vorbei. Und dann musst du es so machen wie Ryan Murphy, der Produzent von Monsters, beziehungsweise American Crime Story natürlich, der einfach das Anthologieformat nutzt und in seinen fiktionalen Serien jedes Mal was anderes behandelt. Oder wie die Dokus hier, Worst Roommate Ever und so weiter. Also diese Konzepte nehmen und dann in jedes Mal was anderes erzählen.
Ja, dass man es einfach unter ein Thema stellt, wo die Leute zumindest den Namen erkennen, sagen Monster oder Monsters, habe ich schon mal gehört. Oder American Crime Story, ach ja, ich hatte doch die O.J. Simpson-Rekonstruktion, war doch ganz gut. Jetzt würde ich auch was über Gianni Versace wissen, wie der gestorben ist.
Genau, das haben, glaube ich, viele Millionen Menschen tatsächlich so gesagt.
Ja, aber natürlich, also wenn ich dann jetzt drauf gucke von außen, ist es natürlich auch so ein bisschen so, dass wir haben zwar diesen, ich nenne es mal positiven Effekt von du wirst gebildet, du hast was gesehen in der Doku, was dich irgendwie weitergebracht hat, vielleicht um dich selbst zu schützen, vielleicht um einfach mehr zu erfahren über die menschliche Psyche, aber umgekehrt kann man natürlich auch sagen, da steckt eine ziemliche Sensationslust dahinter, dass man da emotional aufgeladene Geschichten sich sozusagen am Leid anderer unterhält im weitesten Sinne.
Ja.
Das ist deine Antwort dazu?
Nein, also ich glaube, ich konsumiere das ja, aber das ist auch immer so ein Erlebnis von, ich fühle mich selber dreckig. Und auch so, also ich habe mir jetzt auch zur Vorbereitung dieses Podcasts, aber auch davor schon einige von den Netflix-Dokus angeschaut, aber auch so ein paar fiktionale Serien, auch bei Disney Plus und so weiter. Und das ist schon qualitativ sehr durchwachsen. Und das liegt auch daran, an den Zielen, die damit verfolgt werden. Also, mein Eindruck ist häufig, dass Dinge, die in 7 Folgen erzählt werden, auch in einer Folge oder in einem Film hätten erzählt werden können. Das merkt man halt bei den Dokus schon sehr, sehr stark. Also bei der Zodiac-Doku, ne? Ich komme wieder auf sie zurück, weil die ist schon ein sehr auffälliger Fall, der stellvertretend für die ganze Doku-Produktion von Netflix True Crime fast stehen könnte, ist es so, dass die wirbt damit mit neuen Erkenntnissen und dann durchlebst du aber wieder jeden einzelnen Mord von dem Zodiac-Killer.
Den
du schon kennst, weil die Doku zielt ja auch so ein bisschen auf Leute ab, die ihn schon kennen, die den Fincher-Film zum Beispiel kennen. Da wird auch so die Bildsprache von dem Fincher-Film wird adressiert. Das heißt, es geht um dieses, das kenne ich doch schon, aber jetzt sehe ich noch mehr. Weil Fincher konnte mir ja nicht sagen, wer der Killer ist. So in der Art. Und dann wird das so breit getreten. Du musst nochmal wirklich den Zodiac-Urschleim durch, nur damit die das auf 3 Folgen ziehen können und so weiter. Und dann kommt ja natürlich die Sensationsgeilheit dazu. Also das ist wirklich ein Riesenproblem, finde ich auch. Weil ich persönlich finde es schon häufig auch sehr abstoßend, wenn dann so Filmmusik und Horrormusik und was weiß ich so benutzt wird, um dich in die Stimmung zu bringen für ein echtes Verbrechen. Und das wird dann aber auch immer nach dem gleichen Muster gemacht. Also wenn du eine Doku gesehen hast, hast du sie alle gesehen. Und dieses Das war ein ganz normales Ehepaar und so. Das ist ja jetzt nicht nur Spaß, das ist ja Realität Dokus.
Weil man halt ja nur die Leute interviewen kann, die es von außen gesehen haben, vielleicht nebenan gewohnt haben und dann nichts wirklich Qualifiziertes dazu sagen können.
Ja, und es ist meistens eben eine Arbeit mit Klischee und Standardbausteinen. Und das ist ja auch nachgewiesen, dass das die Anforderungen an viele von diesen Dokus sind. Also da gab es einen großen Bericht über diesen Doku-Boom. Mhm. Beim New York Magazine vorletztes Jahr ungefähr. Und da hieß es dann auch so, ja, uns wird gesagt, ne, in der ersten Hälfte muss das passieren und in der zweiten Hälfte muss unser Held, ist da die Rede
Ach,
davon.
Wirklich?
Obwohl es dann um eine echte Person gehen muss, irgendwie vor dem Ende stehen. Es muss so wirken, als könnte er nicht weiter. Meinetwegen der Detective
also,
oder so.
Ich wollte gerade sagen, der Held der Detective oder der Held der Täter?
Dann schau noch mal da mal, was ist da? und also es muss wirklich alles so dramatisiert werden wie eine richtige fiktionale Serie oder so. Selbst wenn es eine Doku ist. Ganz zu schweigen von den tausenden mittelmäßigen quasi Fiction-Serien, die auf wahren Fällen basieren, die einfach nur dazu da sind, dass große Hollywood-Stars sich schreckliche Perücken aufsetzen können. Also bestes Beispiel, es gibt diesen berühmten Axtmord in den 80ern, auch so wieder in so einer Vorstadt, wo eine Frau zu ihren Nachbarn gegangen ist und sie hat sie mit einer Axt totgeschlagen.
Okay.
Und innerhalb von 2 Jahren kam da erst eine Serie mit Jessica Biel, die ist bei Disney Plus, die heißt Candy. Und dann kam eine Serie hier mit Elizabeth Olsen, die denselben Fall behandelt und die hieß Love and Death.
Ja, da habe ich sogar die erste Folge gesehen.
Und die ist bei RTL Plus.
Oh ja.
So, und das ist beides nur so, wir wollen Emmy-Fernsehen, vor allem die Jessica Biel-Serie. Beide stürzen sich auf denselben Fall. Es ist halt irgendwie auch ein bisschen bizarr.
Vielleicht gibt es auch nicht genug weibliche Täterinnen, um das diversifiziert erzählen zu können. Jetzt haben wir mal hier eine Mörderin und da eine, weiß ich nicht was, eine Diebin.
Ja, also es geht darum, bei den Serien und Filmen, glaube ich, einfach mit der, in Anführungszeichen, Wahrheit auch so ein bisschen Prestige mit einzufangen, sozusagen auf dem Weg zum Emmy am besten. Es geht bei den Dokus darum, so viel wie möglich in kürzester Zeit zu produzieren. Und das führt dann zu, wie gesagt, Sensationsgeilheit. Es führt aber auch, und das kann ich auch an mir wahrnehmen, zu einem gewissen gesteigerten Paranoia. Ne? Wenn du immer nur Geschichten über Frauenmorde siehst,
dann
denkst
du abends anders raus,
dass du auch ermordet wirst.
Okay.
So, das ist ja nicht nur ein True-Crime-Problem, sondern das ist ja auch ein Problem, dass in der Medienwissenschaft schon lange erforscht wird, was passiert, wenn Nachrichten immer noch schlechte Nachrichten zeigen. Eine erhöhte Paranoia. Da hinzu kommt natürlich das, was ich am Anfang erwähnt hatte mit der Wahrheit. Das ist mit der nicht so genau genommen wird. The Jinx ist ein berühmter Fall. Aber zum Beispiel gab es jetzt auch diese Netflix-Serie Jennifer's Tat. Da geht es um eine junge Frau, die Mörder angeheuert hat, um ihre Eltern umzubringen, so ähnlich wie bei den Menendez-Brüdern es womöglich war, die es ja selber wahrscheinlich gemacht haben, könnten, tun, was auch immer. Und da kam dann halt irgendwann der Vorwurf rauf, dass die Doku Fotos von ihr durch die KI gejagt haben, damit sie da lächelt.
In Ernst?
Ja, echte Fotos.
Oh Mann.
Und solche Geschichten, also Fakten werden, sagt man ja so, cherry-picked, wenn man so will, damit es der eigenen...
Das Passende rausgesucht, um die eigene Geschichte
Argumentation und Geschichte passt. Das ist auch bei der Zodiac-Doku der Fall, um wieder so diese alte Theorie, wer war es denn wirklich da, zu untermauern. Und dann kommt ja natürlich hinzu, welche Geschichten werden eigentlich erzählt? Welche Opfer sind eigentlich interessant für diese Geschichten. Wie ist es denn eigentlich mit Sexarbeiterinnen? Ist das überhaupt interessant oder ist es nur interessant, wenn weiße Mittelklassefrauen in der Vorstadt von der Axt erschlagen werden?
Jack the Ripper sagt, das ist uninteressant, die interessiert niemand, die Sexarbeiterin.
Ja, Jack the Ripper ist dann auch die Ausnahme, aber das ist eben so ein Problem. Auch wenn du jetzt einfach True Crime bei Netflix eingibst, sind die überwiegende Zahlen von Dokus und Serien, die dir angeboten werden. Da geht es um weiße Menschen, meistens auf einer höheren Einkommensklasse. Manchmal sind sie Täter, manchmal sind sie Opfer. Überwiegend geht es aber auch um Frauen als Opfer, natürlich. Und wie es mit marginalisierten Gruppen aussieht, ist da eigentlich nicht relevant.
Aber woran liegt es, dass diejenigen, die solche Filme und Serien produzieren, aus der gleichen Klasse stammen und deswegen das interessanter finden?
Ich glaube, es geht einerseits darum, dass diese Fälle, wenn es um berühmte Fälle geht, ja schon eine gewisse Popularität erreicht haben. Deswegen gibt es ungefähr 70 Dokus über Ted Bundy und nur eine über Samuel Little, den Serienmörder mit den nachgewiesen meisten Morden in den USA, der aber überwiegend Sexarbeiterinnen und Junkies, und also Drogensüchtige, umgebracht hat. Während Ted Bundy hat halt Frauen gesucht, aus oft Mittelklasse, Familien und so weiter und so fort. Und das ist eben dann der Unterschied. Und ich glaube, der nächste Grund ist, dass eine Doku immer noch interessanter ist, wenn du denkst, deine Zielgruppe könnte auch das Opfer sein.
Okay. Ja, doch, verstehe ich. Fällt auch so ein bisschen das Titanic-Prinzip, Frauen und Kinder zuerst. Also das, womit man sich am meisten entrüsten wird.
Das Titanic-Prinzip, okay, wird notiert. ja, aber das ist ein Problem. Also das kann ich auch nachvollziehen, weil ich habe mal geschaut, was wird denn bei den unterschiedlichen Streaming-Diensten so angeboten an Themen, und es ist schon sehr einförmig. Und führt natürlich gleichzeitig dazu, dass man nur über eine bestimmte Art von Verbrechen redet, was impliziert, dass die andere Art von Verbrechen nicht wichtig ist und nicht wert ist, darüber zu reden. Obwohl man ja immer, oder obwohl ja immer so davon geredet wird, dass True Crime auch was über Probleme im System.
Genau, wo du ja am Anfang drüber gesprochen hast, dass man sagen könnte, das ist eine Gesellschaftskritik, gleich mit in der True Crime-Doku drin, dass man nicht über, weiß ich nicht, einen jungen Afroamerikaner, der in Los Angeles verschwunden ist, im Bandengebiet oder so redet, sondern nur über die in Beverly Hills.
Ja, genau. Ahnung. Aber das ist halt das Wichtige. Mhm. Das ist immer die Frage, für wen ist das System wichtig?
Ja, ja.
Und das kann man natürlich auch nicht sagen, dass es bei allen True Crime Dokumentationen so ist, sondern jeder ist ja irgendwie auch ein bisschen anders. Aber die Masse fällt da schon auf, wie ähnlich sich die Opfer sind.
Und denkst du, das ist auch dann das Netflix bewusst und dass sie dann wirklich damit als Masche in diese Kerbe schlagen von, dass wir produzieren jetzt nicht mehr also unbekanntere Fälle, sondern wir wollen natürlich das bedienen, was die meisten anscheinend schon gucken, und deshalb ist es so ein Hamsterrad?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da so im Grunde so Subgenres gibt mit Morde in Vorstadtfamilien. Mhm. Und solche Geschichten, weil sowas sieht man halt in der Suche schon sehr häufig. Und wenn man jetzt sowas hat wie Dahmer, wenn man so einen Hit hat, dass man natürlich auch da schaut, und der hatte ja eine andere Art von Opferauswahl, sage ich mal, als so die klassische Netflix-Doku, dass man auch da schaut, finden wir was Ähnliches. Mhm. Und so. Und das führt dann zu einer Reproduktion von den immer selben Opferbildern. Hm. Aber auch Täterbildern natürlich. Ja.
Das erklärt einiges für mich. ich habe natürlich umgekehrt auch einfach mal auf mich selbst geschaut, um mich zu fragen, warum schaue ich eigentlich keine True-Crime-Sachen oder warum schaue ich es einfach ungern?
Ja, erklär dich bitte, weil ich verstehe das ja überhaupt nicht.
ich habe da ein bisschen Soul-Searching gemacht und bin dann irgendwie ein Stück weit dabei rausgekommen, dass was ich eigentlich am liebsten gucke, Filme und Serien, sind schon, weil ich eher Eskapist bin, also jemand, der gern der Realität entflieht mit seiner Unterhaltung, halt Sachen, die nichts mit wahren Begebenheiten zu tun haben. Denn irgendwie ist es ja so, es gibt schon genug schlechte Sachen in der Welt, und deswegen brauche ich das nicht noch in meiner Unterhaltung immer im Hinterkopf zu wissen, da ist was dran geknüpft, was es viel schlimmer macht. Denn ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eine Dokumentation schaust, dann ist es von vornherein alles schon viel aufgeladener, viel emotionaler mit diesem puren Wissen von, dass es alles wahrscheinlich wirklich so passiert. Ich würde das mal emotionale Geborgenheit taufen.
Deswegen schaust du Horrorfilme?
Ja, tatsächlich. Es klingt erstmal absurd, aber sowas wie, ich gucke ja zum Beispiel auch Dexter total gerne. Ist ja auch ein Serienkiller, aber ich weiß, dass im Hinterkopf immer ist das alles ausgedacht. Also es ist nicht wirklich passiert. Und dann kann ich so Gefühle wie Angst, Spannung und sowas völlig genießen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, dass es irgendwie in der Realität oder auf einem wahren Opfer begründet liegt. Und dann ist es halt eine Art von Gefühlsauslebung, die nichts mit irgendjemanden, der dafür büßen muss, zu tun hat.
Ich glaube, das ist sehr gesund und vorbildhaft und kann mich da überhaupt nicht hineinversetzen.
Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich vertrage ich die Schlechtigkeit der Welt nicht so gut in großen Dosen und deswegen, ja.
Ich kann also aber verstehen, weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir jede Vorstadtmörder-Doku bei Netflix anschaue, weil da habe ich auch manchmal das Gefühl, wie viel Verbrechen kann ich mir reinziehen, bis es mich selber irgendwie runterzieht. Mhm. So, ich höre mir jetzt auch nicht jeden True Crime Podcast an. Ich stand auch neulich vor der Wahl, als ich mal wieder versucht habe, meine Podcast-Abo-Liste zu erweitern. So, was regelmäßig passiert, stand ich vor der Wahl, ob ich mir zum Beispiel Morbid, was halt so ein populärer amerikanischer Podcast ist zu True Crime, anhöre, ob ich mir die BTK-Serie von Morbid anhöre. Also BTK ist die Abkürzung für einen berühmten Serienkiller, der auch gefasst wurde. Und ich finde als Serienkiller wahnsinnig interessant, eben vor allem wegen der psychologischen Seite. Aber dann dachte ich auch so, willst du das jetzt irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag hören? Oder ist das, also was gibt dir das?
Ja.
So, weil da geht's ja nicht mehr um Informationsvermittlung, weil ich nicht glaube, dass die mir noch irgendwie wesentlich mehr so an Infos geben können als das, was ich schon weiß oder was so mein Informationsinteresse so umfasst, weil so tief muss ich jetzt auch nicht gehen, dass ich jetzt Buch über ihn lese oder so.
Ja.
Und für meine eigene geistige Gesundheit habe ich dann entschieden, nein, das ist lieber noch ein Comedy-Podcast oder so. Das kann ich schon verstehen. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass du nicht zum Beispiel diese ganzen, also zum Beispiel sowas wie Dahmer nicht schaust, weil das ist ja Evan Peters, ne? Du hast einen ausgezeichneten Hauptdarsteller, Ryan Murphy, da weiß der schon, es wird auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form was Besonderes, auch wenn es vielleicht nicht gut wird als Produzent. Ryan Murphy, ne, macht ja auch American Horror Story.
Also um da mal einzuhaken, ich habe American Horror Story gesehen, alle Staffeln, die bisher existieren. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Ryan Murphy, wie er so seine Serien inszeniert. Und ich liebe Evan Peters, seit ich American Horror Story gucke. Deshalb habe ich damals auch die erste Folge von Dahmer geschaut. Aber dieser ganze Tonfall, die Bildgebung, die Einfärbung, die Art, was mir schon von Anfang an klar gemacht wird, was da erzählt werden muss, nämlich dass da diverse Opfer dann irgendwann im Kühlschrank landen, da habe ich mich dann wirklich gefragt, will ich jetzt nur, um dieses Phänomen mitzumachen, was bei Netflix ja offenbar gerade existiert, will ich mir das geben und dadurch dann irgendwie mich innerlich schlecht fühlen? Oder lasse ich es dann einfach aus und sage mir, es ist anscheinend nichts für mich?
Ja, nee, dafür fühle ich mich wahrscheinlich zu gern schlecht.
Okay.
Dann doch, weil damals jetzt auch nichts, was ich mir dreimal hintereinander anschauen würde.
Ja.
Und ich war auch vorher sehr zwiegespalten, ob ich es schaue, weil ich hatte mir ehrlich gesagt eine sehr sensationalistische, effektheischende, brutale Serie darunter vorgestellt. Weil die, ich weiß nicht, auch liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr Dahmer, also die Serie, euch verinnerlicht, dann seht ihr wahrscheinlich einen gelb eingefärbten Evan Peters mit irgendwie ganz seltsamen Augen, der sowieso schon so aussieht, als würde er euch, ich weiß nicht, der sieht aus wie dieser gelbe Bösewicht aus Sin City. Dieser kleine...
Es ist zu lange her, dass ich Sin City geguckt habe. Aber ich weiß, aber was du meinst. Er hat so ganz dunkle, böse Augen.
Genau, er sieht total monströs aus halt so. Und ja. Ich hatte mir vorgestellt, dass die ganze Serie so ist und einfach brutal und eklig und... Ist ja aber nicht. Also okay. Damals, ich musste wirklich, muss mich verbeugen vor Ryan Murphy und seinen Kollegen. Dahmer ist wirklich einfach ein sehr spannendes, gerade in der ersten Hälfte der Serie, Psychogramm von einer, sag ich mal, gelinde gesagt ungewöhnlichen Persönlichkeit.
Aha.
Und als das auch wirklich sehenswert. Okay. Und auch nicht lange nicht so explizit in der Gewaltdarstellung, wie man das denkt, wenn man eine Jeffrey Dahmer.
Es wurde immer sehr hochgehypt, dass da die Gewaltdarstellung.
Nein, ja. Also entweder habe ich da geschlafen oder ich bin komplett stumpf,
ja.
Was Gewalt da? Nein, also sonst hätte ich es auch nicht geschaut.
Also es ist auch nicht so, dass ich also jetzt von Gewalt an sich abgeschreckt werde, weil ich ja halt Horrorfilme und FSK 18 Sachen und auch gucke. Aber zum Beispiel, als ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast den Menendez-Serie da die erste Folge geguckt habe, dachte ich auch, also diese Schauspieler sind jetzt nicht an sich irgendwie erstmal abschrecken, wie vielleicht damals war, sondern die könnten auch in irgendeinem Teenie-Film
eine Hauptrolle spielen. Sehen aus wie Beverly Hills 90210, genau. Absagen.
Genau, aber halt, was mir dann über sie erzählt wird, dass irgendwie sie sich da reingesteigert haben und dann ihre Eltern wahrscheinlich umgebracht haben und dann wird mir noch gezeigt, wie der Kopf von Javier Bardem explodiert. Da denke ich dann, also warum soll ich diesen anscheinend schlimmen Menschen meine Zeit schenken und oder auch opfern einfach, um dann mir jetzt, wie viele Folgen sind es? 8? 6? Mehrere Folgen?
Zu viele, würde ich sagen, bei der Man in the Sea.
Ihrer Geschichte anzugucken und vielleicht dann am Ende mit rauszugehen mit, okay, die hatten vielleicht einen Grund, vielleicht auch nicht, das zu tun.
Ja, auch hier kann ich sagen, auf abstrakter Ebene kann ich das nachvollziehen, aber ich persönlich finde es halt so spannend, na gut, bei der Man in the Sea in abgeschwächter Form im Vergleich zu Dama, zu sehen oder zu erfahren, wie diese beiden Jungs aus einer relativ reichen, gut gesitteten Familie, eben aus der Sonne des Lebens, wie die dazu getrieben wurden, ihre Eltern brutal zu ermorden. Das ist eben so ein starker Kontrast, dass ich zumindest dann einfach neugierig war, zu erfahren, wie löst das die Serie auf. Mhm. Und sie versucht auch einen Weg dafür zu finden. Und fängt, aber ich glaube, die Manager der Serie hat insgesamt das so Problem, dass ich selber nicht weiß, ob die beiden wirklich Opfer sind in der Geschichte oder Täter.
Und das ist ja die größte Gefahr bei solchen Serien, die sich auf eine Täterfigur fokussieren und dir dann so nahe bringen, dass du vielleicht doch schon so ein Stück deinen Fuß über die Linie streckst,
ja,
und sagst.
Ja, aber bei den Männern des Brüdern ist das ein bisschen schwieriger, weil es da ja nachgewiesenerweise auch Hinweise gibt, dass sie auch in Teilen in Notwehr gehandelt haben.
Okay.
Und nicht nur, um an das Erbe ihrer Eltern zu kommen. Mhm. Also da ist für mich auch nicht die Verherrlichung von ihnen als Person so relevant, wie das zum Beispiel ist, wenn ich mir den Ted Bundy-Film mit Zac Efron anschaue. Einfach 4 Wörter, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ted Bundy, Zac Efron, gehörte schon immer zusammen. Dachte sich auch der Filmemacher hinter, ich glaube, der englische Titel ist Extremely Vile and Shockingly Evil.
Ich glaube andersrum, aber ja, irgendwie Extremely Vile. Auf jeden Fall ein langer Titel.
Aber das ist ein Film, da habe ich das Gefühl, irgendjemand hat mal ein Bild, und er streamt auch bei Netflix, irgendjemand hat mal ein Bild gesehen von Ted Bundy und sagt sich, oh, der ist aber gut aussehen. Und hat dann gedacht, was wäre, wenn ich ein absolutes Teenie-Idol in dieser Rolle besetze? Und dann über die nächsten Schritte wurde nicht weiter nachgedacht. Weil das ist ein Film, wo du irgendwie dann irgendwann dich entdeckst, wie du merkst, ah, der Ted Bundy, der ist schon ein cooler Typ. So,
okay.
Der sieht ja immer aus wie der eine, der auch in Baywatch schon in High School Musical mitgespielt hat.
Und der hat so eine heiße Freundin. Ist es nicht Lily Collins?
Ja.
Oder so an seiner Seite haben sie da schöne Menschen rausgeholt, damit du dich identifizierst mit dem Bösen.
Ja, also ich würde dem Filmmacher nicht vorwerfen, dass er die Taten von Ted Bundy verherrlicht. Aber der Film hat halt das Problem, dass die Taten von Ted Bundy die meiste Zeit ausgeblendet werden, weil es so erzählt wird, als wärst du seine Ehefrau und findest eines Tages heraus, dass dein Ehemann Massenmörder ist.
Mhm.
So. Und das führt dann dazu, dass du eigentlich selten siehst, wie Zac Efron Frauen ermordet oder so, sondern du siehst immer nur Zac Efron, der immer verzweifelter wird aus irgendeinem Grund. Und das ist halt eine bizarre Seherfahrung, wo ich mir immer noch nicht vorstellen kann, was soll das bitte?
Ja, doch, ist spannend, wenn du sagst, dass das ausgeblendet wird, was eigentlich natürlich den Abschreckungseffekt mit sich bringen könnte für dich, ja. Aber sprechen wir, wenn wir jetzt sowieso schon so ein bisschen bei Filmen und Serien sind, doch mal konkreter über eigentliche True-Crime-Serien, True-Crime-Filme. Ich habe mir zum Beispiel ja auch im Vorbereitung auf diesen Podcast die erste Folge von Zeitverbrechen angeschaut, was bei RTL Plus streamt, jetzt seit diesem Herbst ganz frisch eingetroffen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, es ist ein Podcast, der sehr berühmt ist und wahre Verbrechen aufrollt, und jetzt gibt es dann auch einzelne Serienepisoden, erstmal 4, die dann auch jeweils Podcast-Episoden verfilmt haben. Und da habe ich mir die erste angeschaut, die heißt Dezember, und wusste gar nicht, was mich erwartet. Und das fand ich tatsächlich als Prinzip so ein bisschen spannend zu sagen, wir haben da eine recht gewöhnliche Sache, die passiert ist auf den ersten Blick. Da ist ein Junge auf der Straße anscheinend angefahren worden. Und jetzt rekonstruiert diese eine Episode in einer knappen Stunde, was da genau dran hing, dass das zu diesem Zeitpunkt kam. Und das fand ich nochmal ein ganz anderes, als jetzt einen Serienmörder in Fokus zu stellen. Sondern da ist es eher so, wir haben ein Opfer im Zentrum und schauen, wer darum alles dazu beigetragen hat, dass da die schlechtmöglichste Ausgang dieser Situation dann am Schluss dasteht.
Ja, zwei Verbrechen. Die erste Folge insbesondere ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Das Hauptgefühl, was bei mir da entstand, war dieses, wie kann das nur passieren? Mhm. In unserer Welt, in unserem System, mhm. mit diesem Polizisten, wie ist das möglich? Weil der Junge ja betrunken ist und dann irgendwann wird er von Polizisten aufgegabelt. Und je mehr Menschen er trifft, desto mehr denkt man, irgendjemand müsste ja irgendwann mal ihn einfach retten.
Helfen, ja, irgendwo einfach, mal sagen.
Einfach in eine Ausnüchterungszelle packen.
Ja.
Und alles ist in Ordnung. Und stattdessen wird er eben von mehreren Menschen angetroffen und schließlich auch von zwei Polizisten. Und die setzen ihn einfach mitten in der Nacht auf der Landstraße ab.
Mhm.
Und dann kommt es eben zu diesem schrecklichen Vorfall. Und das ist für mich so beispielhaft für einen, wie gesagt, diesen einen Grund, warum ich auch True Crime gucke, dieses, wie konnte das nur geschehen?
Mhm.
So, da geht's ja nicht mal um Psychologie oder so, sondern einfach, niemand fühlt sich verantwortlich in einer Welt, wo genug Geld dafür ist, um einfach jemanden aufzusammeln, ins Auto zu stecken und mitzunehmen.
Mhm.
So, und stattdessen sind alle nur so ihrem eigenen, ihren eigenen Wohlbefinden so verhaftet und denken, ja, aber
die Freunde wollen noch weiter feiern,
ja,
das Ehepaar, vor deren Tür er steht, sagt, oh, wir wollen uns jetzt nicht mit diesen Betrunkenen befassen.
Und die Polizisten denken sich, wir fahren doch nicht bis nach Lübeck, da endet doch unser Verwaltungsbereich.
Mhm.
Nö, wir setzen ihn genau an der Grenze ab, sozusagen. Und Zeitverbrechen ist ein interessanter Fall für mich, also die Serie, aber auch der Podcast, weil ich höre den Podcast tatsächlich gerne. Der ist, wie gesagt, für mich so stellvertretend für die gute Art, das zu machen, obwohl ich auch Kritikpunkte bei dem habe, weil er eben von einer echten Gerichtsreporterin mit ins Leben gegründet und ins Leben gerufen wurde, nicht von irgendwelchen Unterhaltungskünstlern, die Wikipedia-Einträge lesen. Und das, was ich persönlich spannend finde, ich habe all diese Folgen auch ursprünglich gehört von dem Podcast und diese, die den Anfang von der Serie bildet, war auch die, ich glaube, die zweite oder dritte, die ich damals von dem Podcast gehört habe, wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt weiterhören. So, aber das Besondere ist, dass die Serie nicht versucht, aus derselben Perspektive zu erzählen wie der Podcast.
Ah, okay.
Die Serie ist sehr stark an der Innenperspektive sozusagen des Falls orientiert. Also man folgt den Leuten, während sie alles erleben.
Mhm.
So, in einer späteren Folge gibt es dann zum Beispiel Lars Eidinger als V-Mann von der Polizei und der wird dann so in echtes Verbrechen verstrickt und dann noch später kommt Sandra Hüller auch vor, also Star besetzt, zu noch gute Regisseure wie Jan Bonny und Helene Hegemann. Und der Podcast ist ja immer sehr distanziert, so, ne? Reporter berichten, wie es war. Und die Serie ist eher so experimentell angehaucht, künstlerisch wertvoll, könnte man auch sagen, sehr subjektiv.
Mhm.
Also die kann ich empfehlen, wenn man, wie du, was nicht so mit den, sag ich mal, Versatzstücken des True Crime unbedingt klarkommt oder wenn man die auch satt hat, dann ist die eine große Abwechslung.
Was ich auch spannend fand, war beim Gucken, dass es halt wirklich ja so eine, zumindest die erste Folge, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen aussehen, so nah dran ist, dass man das miterlebt, ohne dass jetzt gesagt wird, übrigens, dieser Hinweis hat uns auf diese Spur geführt und so. Man kann es dann, wenn man die Folge am Schluss fertig geschaut hat, vielleicht herleiten, okay, da hat anscheinend jemand mit dem und dem telefoniert und deshalb ist rausgekommen, dass die Polizei nichts gemacht hat. Das ist also nicht so ein, wir müssen uns jetzt ausstellen, unser journalistisches Geschick ist, sondern eher so ein, wir haben das schon alles so hergeleitet und am Ende könnt ihr es euch auch denken.
Genau, also der Podcast ist sehr linear und da werden einen auch die Gründe, da lernt man erst, wer ist denn das überhaupt? Was war der Hintergrund? Kommt der aus einem bürgerlichen Haus? Kommt der aus anderen? Blablabla. Und dann wird man irgendwie bis zum, und so geht's den Leuten heute geführt. Und bei der Serie ist das wirklich so, da muss man halt mitdenken, ne? Da wird einem nicht gesagt, da kommt dann nicht die Polizei am Ende und sagt einem, und das war das Motiv.
Mhm.
Oder Columbo, der sagt, ich habe da noch eine Frage. Oder so, das braucht man da nicht erwarten, sondern man verbringt dann eben da die Stunde oder was mit Lars Eidinger als V-Mann und hinterher denkt man sich, was zum Teufel ist das denn für eine Type? Muss ich jetzt nochmal gucken. Ich habe nicht verstanden, warum ich so verhalten habe.
Ja, okay.
So.
Ja, spannend. Sonst noch in Deutschland irgendwelche True-Crime-Sachen, die du herausstellen wollen würdest, die man mal gehört haben sollte oder mal reingeschaut haben könnte?
Also vielleicht reingeschaut haben könnte auch aus deutscher Sicht sowas wie German Crime Story bei Amazon. Da geht's um den Säurefassmörder. Reinschauen aus deutscher Sicht bei Netflix vielleicht Crime Scene Berlin. Die habe ich mir angeschaut. Da geht's auch um einen relativ bekannten Fall in Berlin, der so Anfang der 2010er stattfand. Die ist auch relativ gut gemacht, die ist von Joe Berlinger, also einem internationalen Regisseur, der die hier umgesetzt hat. Die entspricht zwar auch den Standards des True-Crime-Doku-Genres, ist auch ein Regisseur, der das mitgeprägt hat in den 90er Jahren, aber es ist ganz gut gemacht. Da geht's im Grunde um, ja, wie sagt man das am besten? Ach, schaut's einfach.
Schaut es euch an, wenn ihr True Crime schaut. Okay.
Ja, wovon ich ab... also nee, was ich nicht
gerne
empfehlen würde.
Auch Anti-Empfehlung.
Nein, also wie gesagt, schaut nicht Extremely Ryan, Shockingly Evil, die war nicht furchtbar. Ich fand auch Tiger King absolut grauenhaft, war wahrscheinlich der Höhepunkt des Ganzen, gefühlt, so die Corona-Zeit.
Habe ich mitgekriegt und dachte kurz, da ist ein Tiger drin, sollte ich mir vielleicht anschauen, aber dann habe ich es noch nicht gemacht.
Da, ich glaube, du wärst enttäuscht gewesen. Nee, also Tiger King ist für mich auch so ein Beispiel dafür, was alles falsch läuft im Genre, weil da sehr krasse frauenfeindliche Stereotypen benutzt werden gegenüber einem Mann, der absolut furchtbar ist in allem, was er tut und sehr offensichtlich. Aber es wird ihm halt eine Frau gegenübergestellt, die weit weniger furchtbarer ist, aber eben so einen Oberlehrer-Charme hat. Und die wird dann halt, da werden so Geschichten angedichtet, die eindeutig falsch sind. Mhm. Und das hat dann eben dazu geführt, dass sie auch abseits der Serie belästigt wurde und immer noch belästigt wird und so weiter. Also das ist so ein klassisches Beispiel für alles, was falsch gehen kann in einem True-Crime-Hype. Tiger King.
Aber es ist generell tatsächlich ja auch dieses, immer wenn ein Fall nochmal neu aufgerollt wird, habe ich auch immer im Hinterkopf, selbst wenn die Leute es getan haben, die Familien haben es ja jetzt auch nicht unbedingt verdient, sich immer wieder damit beschäftigen zu müssen und trotzdem ist natürlich das Interesse dann wieder hochgekocht und man, ich denke mir dann, die armen Leute, die das nie ablegen können.
Das ist aber auch so ein Standardkritikpunkt, den ich auch absolut nachvollziehen kann am True-Crime-Genre, dass quasi Hobbydetektive dadurch entstehen, die erst Foren, Reddit oder Social Media durchgraben und dann irgendwann auf die echten Menschen stoßen. Das war auch bei Making a Murderer der Fall, wo dann eben einzelne Personen, die darin charakterisiert wurden, hinterher mit Todesdrohungen und so weiter versehen wurden. Obwohl der Fall oder die Fälle in Making a Murderer ja gar nicht so klar sind, wie die Doku das darstellen will. Und wovon ich noch oder was ich nicht empfehlen würde, wäre sowas wie sagt man das jetzt eigentlich hier in einem Podcast, der ab 12 ist? Don't F with Cats.
Ja, okay.
Ist ein ziemlich berühmter Netflix-Doku. Auch ein interessanter, realer Fall, aber einfach so manipulativ geschnitten, so furchtbar. Labt sich quasi in drei Folgen daran, diesen Fall auseinanderzunehmen. Und um dann am Ende zu sagen, aber ihr Zuschauer, die hier da mitschaut, ihr seid schuld daran, dass das passiert ist. Obwohl es ein interessanter Fall ist. Aber das ist immer so.
Werden da Katzen gequält?
Es werden Katzen gequält.
Nee, dann
und
dann
das ist nicht das
raus.
Schlimmste, was passiert in dem Fall. Aber das ist eben eine der bekannteren Dokus. Und was ich persönlich auch sehr enttäuschend fand, was vielleicht was für dich ist, weil da werden keine Katzen gequält, aber ein bisschen weicheres Thema, war auch sehr populär, Inventing Anna.
Habe ich reingeguckt, aber hat mich dann auch nicht weiter interessiert.
Habe ich nicht ertragen wegen der Stimme von Julia Garner.
Obwohl sie in der deutschen Synchro schauen müssen.
Nein.
Okay, also Jenny, wir haben jetzt viele Sachen gehört, die du nicht unbedingt weiterempfehlen würdest. Aber es ist natürlich viel interessanter zu sagen, welche True-Crime-Serien lohnen sich denn jetzt, wenn man doch das Genre noch ein bisschen genauer erforschen möchte?
Also, ich kann ja mal sagen, was ich persönlich empfehlen würde. Das ist nicht viel. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber was ich empfehlen würde, die beste True-Crime-Serie, die es gibt, bei Netflix, auch eine meiner absoluten Netflix-Lieblinge aller Zeiten. Ich träume noch von der dritten Staffel, die niemals kommen wird. Und ja, es ist Mindhunter bei Netflix. Falls ihr das noch nicht kennt, das ist auch was für Menschen, die Angst vor Gewaltdarstellung haben, weil in Mindhunter begleitet man, es ist eine fiktionalisierte Serie, aber mit echten Fällen, begleitet man so die Anfänge des Profilings im FBI, vereinfacht gesagt. Und da werden im Grunde Interviews mit realen Serienkillern geführt, die aber von Schauspielern gespielt werden. Zum Beispiel Ed Kemper oder dann auch Charles Manson zum Beispiel. Und das ist für mich so die Essenz dessen, was ich am Serienkiller-Genre an sich mag, ohne dass man wirklich sieht, wie ein Serienkiller seine Taten vollbringt. Das ist das Besondere an der Serie. Da kommt auch der BTK-Killer vor übrigens. Weil da im Grunde Serienkiller daraus erzählen, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Und gleichzeitig anhand der Hauptfiguren, die eine wird von Jonathan Groff gespielt, eine andere von Anna Torv. Anhand von denen lebt man die eigene Faszination für sie durch nochmal. Das ist wirklich so, als würdest du zum Psychologen gehen, der dich fragt, warum interessierst du dich für diese Typen? So, und super spannend inszeniert, obwohl es eigentlich nur aus Gesprächen basiert und in Teilen gruseliger als die schlimmste Gewaltdarstellung,
ja,
die man sich vorstellen
Fall.
Kann.
Also so ein Gespräch zwischen Jonathan Groff und, war das der BTK-Killer dann?
Ja, Ed Kemper war
genau,
das.
Genau, genau.
Ja, der große Hühne, der ihn dann auch noch umarmt an einer Stelle.
Ja, 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 so gruselig.
Sehr, sehr gruselig.
Aber das zum Beispiel, das habe ich ja auch mit Hingabe geguckt und hoffe auch immer noch, dass irgendwann eine dritte Staffel kommt. Aber das habe ich dann gar nicht so als True Crime in diesem Pott, sage ich mal, wahrgenommen, sondern schon eher so, das ist eine hochwertig inszenierte Fincher-Serie, die, weiß ich nicht, wo da die Fiktion aufhört und die, weil die beiden Hauptdetectives zum Beispiel, die beruhen, glaube ich, nicht auf wahren
Personen. Doch, die sind inspiriert von wahren Personen, also insbesondere die Jonathan Croft-Figur.
Okay, okay.
Ja, das ist wie mit Zodiac, wo du die Jake Gyllenhaal-Figur hast, die ja auf dem Roman oder auf dem Autor des Sachbuchs basiert.
Ja, ja.
Und so, also das sind beides so die besten True-Crime-Produktionen, die es wahrscheinlich gibt. Ich kann aber noch andere Dinge empfehlen. Also ich würde sagen, qualitativ die beste True-Crime-Dokumentation, die ich jemals gesehen habe, ist O.J. Made in America. Ich glaube, auf Deutsch heißt sie O.J. Simpson Made in America. Die streamt bei RTL Plus. Das ist nicht die Serie von Ryan Murphy, American Crime Story, O.J., die erste Staffel, sondern es ist wirklich eine Dokumentation. Und da wird auch das Leben von O.J. Simpson im Grunde aufgerollt, aber natürlich auch mit einem Fokus auf den Mord, den er, kann man jetzt ja schon sagen, begangen hat.
Ja, ja.
Wir alle wissen's.
Trotz Handschuh.
Und er hat auch gesagt, I did it, in seinem Buch, maybe, wie auch immer. Und das ist eine Serie, wo ich auch sagen würde, True Crime Muffel sollten Sie schauen, weil dieses Made in America sagt schon, was da das Thema ist. Es geht um ein Gesellschaftsporträt, das diesen Mann hervorgebracht hat. Und das ihn erst zum Footballstar gemacht hat. Eine Gesellschaft, die ihn zum Footballstar gemacht hat, dann zum Werbestar und irgendwann zum Star vor Gericht, weil der Prozess ja
übertragen wurde.
Und das ist wirklich herausragend. Also wirklich, selbst wenn ihr True Crime verabscheut, schaut O.J. Made in America bei RTL Plus, das ist so das Beste, was man in dieser Hinsicht finden kann. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Empfehlungen. Eine der Urdokus des True Crime Hypes, die kam, bevor der Hype überhaupt aufkam, ist The Staircase aus einem französischen Doku oder auf jeden Fall vom französischen Filmemacher bei Netflix von 2004, wurde dann auch nochmal als Serie verfilmt mit Colin Firth.
Ja, okay, da.
Genau. Die könnt ihr auch schauen, beide. Aber vor allem die Ur-Doku würde ich empfehlen. Die Serienversion davon mit Colin Firth streamt bei Wow. Die Ur-Doku bei Netflix. Unbelievable würde ich empfehlen, ebenfalls bei Netflix.
Hatten wir auch letztens in unserem Podcast der besten Miniserien bei Netflix mit drin.
Und dann würde ich noch zwei empfehlen, das würde ich so als Doppelpack mal zusammenfassen. Und zwar geht es da auch nicht um Mord und Totschlag, weil darüber haben wir, glaube ich, schon fast genug geredet, sondern es geht um eine sehr interessante Persönlichkeit, und zwar die Elizabeth Holmes, die mit ihrer Medizintechnik-Firma einfach einen Riesenbetrug abgezogen hat der auch schwere gesundheitliche Opfer als Folge hatte. Und da gibt es einmal von Alex Gibney die Dokumentation The Inventor bei Wow. Und dann gibt es die quasi Serienadaption davon mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle, die heißt The Dropout. Und die streamt bei Disney Plus. Und das sind zwei, die würde ich einfach im Doppelpack schauen. Amanda Seyfried ist sowieso total unterschätzt als Schauspielerin. Und der Elizabeth Holmes-Fall ist halt auch spannend, hebt sich auch ab von diesem immer gleichen, ich schaue jetzt wieder, was ein Mörder irgendwie einer Frau angetan hat. Da kann man nämlich mal sehen, was eine blonde Frau anderen Menschen antut, vereinfacht gesagt.
Also von der fiktionalisierten Serie habe ich auch gehört. Da musste ich dann daran denken, dass natürlich auch Verbrechen in eine ganz andere Richtung gehen, wie zum Beispiel Dope Sick, was sich mit den Oxycontin-Skandalen dann beschäftigt hat. Da gab es ja auch mehrere Iterationen von, was alles verfilmt wurde als Doku, als mehrere Serien, die da hintereinander kamen. Da ist es dann schon das Feld ein bisschen breiter gefächert.
Ja, ein berühmter Fall, über den es auch Dokus gibt, aber eben der auch als Serie adaptiert wurde, sind auch die Central Park Five aus den 80ern. Da gibt's die bei Movieplot am höchsten bewertete True-Crime-Serie, die das verarbeitet in fiktionalem Gewand, und zwar When They See Us. 8,3.
Zufälligerweise die Serie, die ich empfohlen habe in unserem besten Miniserien-Podcast bei Netflix.
Also guckst du doch True
Genau,
Crime.
Und dann habe ich nämlich auch, als ich diese Bewertungsskala mir angeguckt habe, festgestellt, die hätte ich jetzt gar nicht so als True Crime abgelegt, sondern die ist einfach so stark auch erzählerisch als Serie inszeniert, dass mir halt dieser, also ich wusste natürlich, dass es wirklich passiert ist, aber dass mir dieser Wahrheitsgehalt nicht so ins Auge gedrückt wurde, sondern dass ich sie zugleich als wahre Geschichte und als Serie konsumieren konnte und da mitfühlen.
Red dich nur raus.
Genau, die ist bei Netflix. Dann gucken wir uns doch mal kurz die bestbewertetsten Serien, True-Crime-Serien bei Moviepilot an, was da die Community zu sagt. Also wir haben auf Platz 1 When They See Us mit 8,3. Was kommt danach?
Dope Sick mit 8,8.
Auch gerade schon erwähnt. Genau. Bei Disney Plus gibt's das, diesen medizinischen Skandal.
Dann American Crime Story, da sind wir wieder bei Ryan Murphy.
Kommt da eigentlich, da gab's noch eine dritte Staffel mit der Clinton-Geschichte, oder? Also wir hatten ja den OJ.
Dann Gianni Versace.
Genau, und die letzte habe ich auch schon nicht mehr zu Ende geguckt. Da ging's um Affärengeschichten von Bill Clinton.
Ich fand das zu langweilig, ehrlich gesagt. Ja. Aber die erste Staffel fand ich gut und die zweite war auch okay. Auf jeden Fall. Streamt bei Disney Plus.
Dann haben wir Manhunt auch mit 8 Punkten.
Ja, wenn ihr schon immer mal was über den UNA-Bomber sehen wolltet, da gibt's glaube ich auch mittlerweile mehrere Staffeln, bin ich mir nicht ganz sicher, aber streamt bei diversen Amazon-Channels.
Und dann haben wir noch The Act mit einer 7,9. Da weiß ich auch, dass Max da schon öfter von geschwärmt hat, von dieser Münchhausen by Proxy Geschichte, Mutter, kranke Tochter oder vielleicht doch nicht so kranke Tochter.
Mit Joey King als Tochter.
Ja.
Und ich glaube, Patricia Arquette als Mutter, ich bin mir gerade nicht sicher.
Kann sein, auf jeden Fall eine von in ihrer Liga.
Eine in ihrer Liga.
Ja. Genau, also wenn ihr euch da anschauen wollt, was die Community von Wipilot mag, dann schaut ihr da einfach mal rein.
Und ansonsten schaut ihr einfach Mindhunter, so gut.
Oder hört auf Jenny, genau. Ich glaube, jetzt haben wir genug Tipps mitgegeben, es sei denn, du möchtest noch was loswerden, Jenny.
Nee, das war's.
Dann lass uns doch kurz noch ein Fazit ziehen zu unserer großen Podcast-Frage. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht, dass wir True-Crime-Serien gucken?
Ist das gut oder kann das weg? Also, ich würde sagen, ich find's gut, dass das Genre existiert, weil ich auch gern Dokus schaue insbesondere, aber natürlich auch Serien und Filme, die ich mit True Crime Fällen befassen. Aber was ich mir wünschen würde, ist auch bei den Zuschauenden eine bewusstere Medienkompetenz im Sinne von...
Also nicht annehmen, was dir da erzählt wird, nur, sondern auch hinterher recherchieren?
Ja, nicht mal recherchieren, sondern einfach bewusster schauen mit, wie werde ich eigentlich gerade manipuliert? Wie ist denn jetzt gerade die Musik, die ich höre? Welche Schnipsel aus den Interviews werden rausgeschnitten?
Ja.
So, man kann das eben nicht alles genau prüfen und ich würde auch nie von einem Zuschauer erwarten, dass sie da groß nachrecherchieren und schauen, war das jetzt wirklich so oder so? Weil letztendlich haben wir alle irgendwie viel zu tun und kommen nach Hause und wollen irgendwie unseren Kopf durchblasen mit irgendwas, was uns ablenkt, vereinfacht gesagt. Und für manche ist das eben True Crime. Aber so ein bisschen bewusster schauen, wie wird mir das Verbrechen präsentieren? und werde ich jetzt gerade an der Nase rumgeführt, auch von meinen Podcastern, die ich vielleicht gerade höre.
Podcastern deines Vertrauens.
Genau, das fände ich ganz wichtig, dass man nicht alles sofort glaubt, nur weil es einem so gezeigt wird, so dramatisiert häufig ja auch gezeigt wird. Und schaut nicht Don't F with Cats.
Ich glaube, allein, weil du das jetzt zweimal erwähnt hast, werden sich Leute das angucken, um rauszufinden, was das mit den Katzen ist. Aber ja, gut. Ich denke, das ist ein schönes Fazit. Also schaut eure True Crime Sachen ruhig, aber schaut sie differenziert und nicht unreflektiert. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich danke dir sehr, Jenny, fürs Dabeisein und natürlich auch euch fürs Dranbleiben bis jetzt zum Schluss. Wo kann man dich denn noch hören oder lesen, Jenny, wenn man dir noch weiter mit deinen True Crime Obsessionen oder anderen Leidenschaften folgen möchte?
Also ihr findet mich natürlich bei Movieplot, wenn ihr nach Jenny Jecke sucht, und bei X immer noch. Ich bin immer noch die Letzte, die da ist, auch als Jenny Jecke. Und bei Blue Sky habe ich einen Account, aber da habe ich noch nichts gepostet, vielleicht irgendwann. Und bei Letterboxd natürlich auch. Und ich habe einen Podcast, der heißt der Wollmilchcast. Da reden wir aber nicht über True Crime in der Regel.
Es sei denn, ein Kinofilm über ein verfilmtes Verbrechen, was wirklich passiert ist, kommt.
Oder ein filmisches Verbrechen wie Gladiator 2. Nein. Nein, so schlimm ist er nicht.
Gut.
Wo findet man dich denn?
Mich findet man natürlich auch bei Moviepilot zum Lesen. Da werdet ihr wahrscheinlich keine True Crime Texte von mir finden, außer den zu diesem Podcast. Und ansonsten auch noch bei X tatsächlich, ich bin noch nicht ganz weg da, bei Instagram als Straw_Star, wenn ihr da anderweitig unterhalten werden wolltet von Moana 2 in Los Angeles oder so. Genau, danke also fürs Dranbleiben. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit True Crime oder auch damit zu verstehen, warum Leute True Crime schauen. Gibt's ja zwei Ansätze, diesen Podcast hier zu hören. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.